Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke. Ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch und bin auch Mitglied des Kreiskulturverbandes Pinneberg, dessen Zweck es ist, Kunst und Kultur zu fördern. Es ist mir eine große Ehre und Freude, im Rahmen des Ausstellungsprojektes Erb, Last, Trauma und Chancen von Nachkriegsgenerationen auf Wunsch des Verbandsvorstandes mit den beteiligten KünstlerInnen ins Gespräch zu kommen. Es geht um Sichtweisen und um die persönlichen Erkenntnisse Einzelner. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie hat sich das vorangegangene Zeitgeschehen auf uns, auf mich ausgewirkt? Welche Bedeutung hat es für unsere Nachkommen, Kinder und Enkelkinder? Sibylle Hallberg, 1953 in Nürnberg geboren, verbrachte ihre Kindheit in Bayern und lebt seitdem in Norddeutschland. Als Sprachlehrerin und leidenschaftliche Briefschreiberin fand sie zu Lyrik und Prosa. Ihre Texte sind in Anthologien, kleinen Gedichtsbänden und den Erzählbänden »Bloß im Himmel« und »Die reinste Wahrheit« erschienen. Sibylle Hallberg ist Vorsitzende des Fördervereins Landrostei Pinneberg. Sie veranstaltet Lesungen und wird selbst häufig als Autorin eingeladen. Sie ist Mitglied im Literaturverein Nordbuch und in der Hamburger Autorenvereinigung. Am Projekt Erblast beteiligt sie sich mit einer musikalischen Lesung, gemeinsam mit ihrer Künstlerfreundin Katharina Fast. Katharina Fast, geboren 1957 in Rosenwald, Altaigebiet, Russland, arbeitete dort als Kulturhausleiterin. Seit 1992 lebt sie in Norddeutschland, arbeitet hier als Sachbearbeiterin. Sie schreibt Erzählungen, Märchen, kleine Bühnenstücke und Lieder. Einige von ihren Geschichten und Gedichten wurden in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Außerdem hat sie 2 Bücher und Geschichten und Märchen veröffentlicht. Sie tritt sowohl als Solo als auch als Teil von Veranstaltungen mit anderen Künstlern auf. Sie ist Mitglied im Verein Plauditsch Freunde e.V. sowie im Förderverein Landrostei Pinneberg und in der Autorenvereinigung Nordbuch e.V. Sie sagt: Ich nehme an diesem Projekt teil, weil der Zweite Weltkrieg das Leben meiner Familie maßgeblich geprägt hat und verändert hat bis hinein ins 21. Jahrhundert. Hallo Sibylle, hallo Katharina, ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Wir wollen uns ja heute über die Erblast unterhalten. Und dazu interviewe ich euch beide, weil ihr ja auch während der Ausstellungszeit eine musikalische Lesung gestalten werdet zu dem Thema. Ja, worum geht es da genau? Was habt ihr vorbereitet?
Ja, hallo Leni.
Ja.
Katharina und ich, wir haben diese musikalische Lesung vorbereitet mit einem Programm, das nennen wir Licht und Schatten. Mhm. Man könnte vielleicht auch Schatten und Licht sagen, weil wir ja als Erblast geprägte aus dem Schatten ins Licht treten möchten.
Ja.
Es wird am 9. November um 19 Uhr in der Drostei von uns präsentiert. Ich persönlich habe dafür Texte aus verschiedenen Genres geschrieben, ein Essay, ein Gedicht, einen fiktiven Brief, einen Sketch und einen Monolog.
Hm. Geht es da um Erfahrungsberichte oder sind es Erzählungen von deinem Vater oder von deiner Elterngeneration oder Großelterngeneration?
Eigentlich beides. Ich fange mal mit dem Essay an. Ich habe vor einiger Zeit eine Befragung gemacht mit einigen Personen aus meinem näheren Umfeld, die der Nachkriegsgeneration oder den Nachkriegsgenerationen angehören. Und da hat es einige Übereinstimmungen gegeben. Die wichtigste war, dass alle unisono gesagt haben, nie wieder Krieg.
Mhm.
Es gab aber auch andere Aussagen, die sehr differenziert waren. Und es waren auch positive dabei, zum Beispiel, dass manche sagten, sie hätten als Kinder auf dem Lande, wohin sie verschickt worden waren, eine schöne Zeit verlebt, denn sie wussten ja von den Schrecken nichts oder fast nichts. Und sie wären auch feindlichen Soldaten ganz unbefangen entgegengegangen und auch die wären sehr freundlich zu ihnen gewesen. Und eine Dame hat mir gesagt, sie würde es gar nicht geben ohne diesen Krieg, denn ihr Vater hat seine Frau und seinen kleinen Sohn beim Bombenangriff verloren und hat sich kurz nach dem Krieg neu verheiratet und sie ist dann die Tochter geworden. Oh ja. Und das sind auch schöne Geschichten.
Ja, ja, danke Sibylle erstmal. Und Katharina, wie wirst du den Abend bereichern?
Also wie immer mit Liedern. Ich habe zu meinen Texten und zu Sibylles Texten einige Lieder geschrieben, die passend sind. Aber auch bekannte Lieder werde ich singen. Und zweitens habe ich auch Texte geschrieben, zu diesem Thema, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Nur, da ich aus Russland komme, habe ich eine andere Vorgeschichte. Meine Eltern oder Großeltern, die waren ja betroffen. Die waren ja nicht selbst Nazis, obwohl sie Deutsche waren. Und die haben ziemlich, also sehr gelitten. Also sie wurden in Lagern verschickt und deportiert. Und also ich versuche das aus dieser Sicht, diesen Aspekt zu beleuchten, dass Unschuldige lebenslang schuldig waren.
Und was ist das verbindende Glied bei der Lesung? Klar, es ist natürlich immer die Erblast, ne? Aber ihr habt ja beide ganz unterschiedliche Inhalte zum Thema.
Ich glaube, dass dieser schreckliche Krieg niemanden, der ihn durchleben musste, egal in welchem Land auf der Welt, je wieder losgelassen hat. Und viele der hart antrainierten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Mitleidlosigkeit, nie mehr korrigiert werden konnten. Die wenigsten haben psychologischen Beistand bekommen. Es galt zumindest bei den Nazis als Schwäche, sein Schicksal nicht klaglos anzunehmen. Und diese vermeintliche Stärke und die damit verbundene Sprachlosigkeit waren auch ein Ergebnis der unbeugsamen Nazi-Erziehung. Und bei Katharina ist der Ausgang derselbe. Der schreckliche Krieg hat ihre Eltern doch auch nie losgelassen. Aber die Folgen waren ein wenig anders und das ist gerade das Interessante.
Ja, und wie meint Sibylle das?
Die Folgen waren? Also, mir ist es ja wichtig, die Geschichten unseres Volkes hier immer wieder versuche ich das auch publik zu machen, weil sehr wenig darüber bekannt ist. Und da habe ich am Anfang gedacht, ja, was kannst du beitragen? Aber wir haben ja auch eine Erblast, also mit uns zu schleppen. Also dieses, dass zum Beispiel während des Krieges in unserem kleinen Dorf, also die Männer wurden alle eingezogen in die Arbeitslager und da sind sie unter solchen Bedingungen haben die gelebt, wie man sagen kann, fast in Konzentrationslager. Da sind die zu Tausenden, auch junge Frauen, gestorben. Und die Frauen, die waren mit Kindern allein zu Hause und sind auch gestorben und verhungert. Das wurde mit Absicht gemacht. Es waren Deutsche, die waren nichts wert. Und sie wurden verschickt, sie wurden deportiert. Und diese ganze Angst, wie wirkt sich das auf die Kinder, auf die, die Nachkriegsgeneration aus? Mhm. Ich habe es gemerkt, als wir nach Deutschland kamen, ich konnte wenn ich in die Fußgängerzone durch die Fußgängerzone gegangen bin, habe ich gesehen, das ist ein Russlanddeutscher, das ist ein Deutscher aus Russland und das. Weil wir so eine geduckte Haltung hatten. Mhm. Wir waren unsicher, wir waren da unsicher, wir wussten nicht, was dürfen wir das, sagen. Mhm. Auf einmal sehen sie, wir sind Deutsche, wir sind Fritzen, wir sind Nazis. Das war, bis wir ausreisten. Und hier waren wir auf einmal, wir haben Angst gehabt, da war ein russisches Wort zu sagen, da schaut man auch wieder. Und dieses Thema, das beleuchte ich von dieser Seite. Ja. Diese Angst, was sie mit uns macht und ob sie auch noch übertragbar ist auf unsere Kinder.
Und ist diese Angst auch die auf deine, auf die nächste Generation übertragen worden hast. Wie bist du mit deinen Kindern damit umgegangen, mit dem Thema?
Ich denke, das ein wenig schon. Also meine Kinder, die wissen inzwischen die Geschichte und die fühlen sich frei. Ich fühle mich hier auch frei, aber man muss das erst lernen. Ich habe es hier wirklich lernen müssen, den Gegenüber, so wie dir jetzt, in die Augen zu schauen und selbstbewusst zu sein. Und das mussten meine Kinder auch lernen. Also sie kamen ja nicht ganz von klein auf. Also wir hatten da wirklich eine geduckte Haltung und wir waren, ja, im Dorf war man schon frei, aber sobald man irgendwo aus dem Dorf kam, so musste man aufpassen, sag das nicht und sag das nicht. Und das haben wir aber auch hier dann auch gemerkt, ja, die Leute gucken nicht so, wenn wir eine andere Sprache sprechen. Deswegen haben wir sind ja Plattdeutsche, mit meiner Tochter, wenn wir aus dem Haus gehen, automatisch reden wir Plattdeutsch. In der Bahn, wenn wir fahren. Wir reden nicht Russisch, das ist unsere Muttersprache. Und das hat meine Tochter mal gemerkt, nicht ich. Mama sagt, sie, merkst du, wenn wir unterwegs sind, wir reden immer Plattdeutsch.
Ja.
Wir reden nicht Russisch.
Also die Urangst ist irgendwie immer noch...
Ich denke mal, also es gibt auch Forschungen zu diesem Thema,
ja,
dass die übertragbar ist. Und das hat mich auch wirklich interessiert bei diesem Thema.
Ja. Sibylle, du hast ja ein Gedicht geschrieben über eine Person, oder magst du was dazu sagen?
Ja, ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt Die Bombe. Und es ist ja so, dass es nur noch sehr wenig Zeitzeugen gibt. Die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, stirbt aus. Und ich merke an meinen eigenen Kindern, dass sie vieles nicht mehr so wissen und nicht mehr so wahrnehmen. Und ich möchte ihnen gerne etwas an die Hand geben, den Jüngeren, damit wirklich dieses Wir dürfen es nie vergessen nicht nur eine Worthülse ist, sondern auch einen Inhalt bekommt. Ich lese einen kleinen Auszug daraus. Ich krieg den Krieg nie aus dem Kopf, weil Bomben meinen Geist bevölkern. Bombenalarm, Bombenhagel, Bombenschläge rauben mir den Atem und die stille Nacht. Ich schrei so laut ich kann, die Bombe detoniert in meinem Hirn. Briefbombe, Fliegerbombe, Atombombe. Der Schrecken bleibt doch immer gleich.
Du erzähltest ja auch, dass dein Vater ja auch im Krieg oder unter den Folgen des Krieges gelitten hat, stark gelitten hat.
Ja, da kann ich auch mit meinen Kindern weitermachen, die jetzt manchmal fragen, wer ist denn dieser junge Mann auf dem Foto hier? Dann sage ich, ja, das ist euer Opa mit 17 Jahren, kurz bevor er in den Krieg zog. Da sieht uns ein sanfter Junge mit großen Augen an und man denkt sofort, der muss ganz sensibel sein. Aber was der Krieg mit ihm dann gemacht hat, muss ganz schlimm gewesen sein. Er hat nie darüber gesprochen, aber seine Züge hatten sich verhärtet und eben auch sein Verhalten. Ich weiß, dass er zum Beispiel meiner Mutter, als sie ganz jung verlobt waren, gesagt hat, er möchte nie, dass seine Kinder vor ihm Angst haben, weil er vor seinem Vater immer Angst hatte und vor allen, die ihn erzogen haben, also auch vor Lehrern und dergleichen. Aber er hat sich nachher selbst so verhalten und hat Schläge ausgeteilt und Verbote ausgesprochen, drakonische Maßnahmen ergriffen. Er hatte noch eine alte Kleiderpeitsche aus dem Krieg, die hat er dann auch eingesetzt bei seinen Kindern. Und per heute würde ich sagen, wir waren ganz liebe Kinder. Aber der Maßstab war eben damals ganz anders.
Ja.
Und ich nehme es ihm auch im Nachhinein nicht übel, weil ich heute als Erwachsene längst verstanden habe, dass er eben davon nie losgekommen ist und auch nicht loskommen konnte. Denn
gab es Behandlung oder konnte man nach dem Krieg denn irgendwie sich psychiatrisch behandeln lassen oder Unterstützung kriegen in der Form, dass man diese Traumata überwindet?
Ich glaube, das war kaum möglich. In Deutschland gab es wohl auch noch nicht so viele Psychologen damals, eher in den USA. Aber die meisten, die im Krieg gewesen waren, wollten das wohl auch gar nicht. Die haben nach vorne gesehen und wieder aufgebaut und haben ihr Trauma in der Arbeit versenkt, im Wiederaufbau des Landes, um daraus vielleicht neue Befriedigung oder irgendein Glücksgefühl zu schöpfen oder zumindest dieses Gefühl, ich mache alles wieder gut. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das Schlimme war nur, als ich ein Teenager war, war ich natürlich auch sehr mit mir selbst und mit meinem Erwachsenwerden beschäftigt, hatte Wünsche und Träume wie jedes Mädchen und diese unbändige Sehnsucht nach dem Leben. Und ich fühlte mich von meinen Eltern, aber vor allem von dem Vater, unverstanden und alleine gelassen. Und immer wieder war ich enttäuscht und das tat unendlich weh. Er war wahrscheinlich hilflos und ziemlich überfordert, denn häufig kam der Kommentar, was wollt ihr eigentlich? Aus seiner Sicht hatten wir wahrscheinlich das Paradies auf Erden. Und darüber habe ich einen Monolog geschrieben. Und wenn ich darf, würde ich da gerne einen Ausschnitt draus lesen.
Ja, einen kleinen Ausschnitt vielleicht.
Der Vater sagt, ich hatte nie ein eigenes Zimmer, daran war gar nicht zu denken. Ein eigener Schreibtisch für meine Hausaufgaben, das war mein Traum. Für euch ist er Wirklichkeit geworden. Ihr könnt in Ruhe in eurem warmen Zimmer sitzen und werdet nicht gestört. Was frieren heißt, wisst ihr doch gar nicht. Hast du jemals Frostbeulen gehabt? Das sind unerträgliche Schmerzen und trotzdem habe ich durchgehalten und bin nie unvorbereitet zur Schule gegangen. In dünnen Halbschuhen, bei Eis und Schnee. Ihr habt Winterstiefel, ihr habt Wintermäntel, ihr werdet gut versorgt. Ich arbeite und arbeite, damit es euch besser geht. Ihr merkt gar nicht, wie gut es euch geht. Ihr habt Schulhefte, dicke Hefte, liniert oder kariert, mit und ohne Rand. In die schreibt ihr mit Bleistift, Buntstiften und mit eurem edlen Füller. Wenn ich das alles gehabt hätte. Wir haben mit stummen Zeitungsränder beschrieben, hatten im Winter dabei Handschuhe an, sonst wären uns die Finger abgefroren. Die Winter waren lang und eisig damals, ich spüre die Kälte noch heute. Aber für euch ist nicht mal die neue Ölheizung etwas Besonderes. Ich habe sie für euch angeschafft. Und ihr jammert, dass 16 Grad Zimmertemperatur zu wenig sind? Sind etwa Eisblumen am Fenster? Dampft etwa der Atem? Was wollt ihr eigentlich?
Katharina, du hast passend dazu ein Lied komponiert, oder?
Das Lied passt zu dem Gedicht Die Bombe.
Ja.
Das hatte ich aber schon vorher geschrieben. Mhm. Nur ich habe es geschrieben, weil aus dieser Sicht, aus der heutigen Sicht, es ging mir sehr nah, als der Krieg, also zwischen Russland und der Ukraine angefangen hat. Ich konnte es nicht verstehen, dass es wieder im 21. Jahrhundert in Europa sowas geben kann, dass man auch andere Völker verleumdet. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist das, wenn Bomben fallen? Und ich singe nur ganz kurz ein Lied, das habe ich damals geschrieben und ich fand, das passt aber auch zu Sibylles Gedicht. Und das Lied ist aber so, dass ich einen Traum habe, dass das irgendwie irgendwann mal alles zu Ende geht und wir nur in Frieden leben. Und wenn wir singen, weil für mich ist Singen, das ist der Ausdruck der Seele. Ja. Wenn wir uns gemeinsam an die Hände nehmen und singen, dass wir das besiegen können. Ich habe einen Traum, ich singe ein leises Lied. Du stimmst mit ein, der Wind weht in die Ferne. Und jeder, der es hört, singt voller Hoffnung mit. Oh, Lieder klingen, sollen Bomben schweigen. Hass und Leide.
dass wir hier jetzt einen Schnitt machen.
Die Lesung mit Sibylle Heilberg und Katharina Fast in den Räumen der Drostei findet am 9.11. von 19 bis 22 Uhr statt, sowie am 20.11. ab 14 Uhr.
Klaus Reichelt, geboren 24. Januar 1945 in Rerik, Mecklenburg. Vor Schuleintritt ordentliche Ausbildung zum Bauen von Höhlen und Herstellen von Schleudern. In verschiedenen Schulen gelehrt, wie wichtig Überlebensstrategien sind. In meiner kaufmännischen Lehre dem vielfältigen Geruch medizinischer Kräuter eingesogen. Dem vorgesehenen Beruf Nein gesagt und an der Werkkunstschule Saarbrücken geübt, sehen zu lernen. Diplom in Hamburg als Grafikdesigner. Schwerpunkt Kinderbuchillustration. Wichtiger wurden sozialpolitische Zusammenhänge in Gemeinschaften, Respekt und Achtung in einer multikulturellen Gesellschaft. Dies ist mein Bezug zum Thema Erblast. Hinterfragen, verstehen, Offenheit, Ehrlichkeit, mit dem Wissen um die Vergangenheit, dem Leben in der Gegenwart, in eine gemeinsame Zukunft schauen. Ja, hallo Klaus, ich freue mich, dass du heute hier bist, bei hallo. Mir in der Galerie. Wir haben uns ja getroffen heute, um erstmal diesen Film zu drehen und dann auch über das Thema Erblast zu sprechen. Für den Film hast du ein Objekt mitgebracht. Dieses Objekt hat den Namen Splitter der Erinnerung. Was meintest du? Was wolltest du damit zum Ausdruck bringen?
Ja, dieses Thema Erblast berührt ja und beschäftigt sich mit der Vergangenheit, mit meiner Vergangenheit, mit unserer gemeinsamen gesellschaftlichen Vergangenheit, was den Nationalsozialismus betrifft oder noch weiter zurück. Zugleich auch ist es ein Blick in die Zukunft und in die Gegenwart. Splitter der Erinnerung hat einen doppelten Sinn. Es ist die Erinnerung, was haben meine Eltern eigentlich in dieser Zeit gemacht, die Anverwandten, Großeltern, Oma, Onkel, Tante, und wer war ich und an was erinnere ich mich eigentlich in dieser Zeit? Und in meiner Kindheit, ich bin in Rerik-Wustrow aufgewachsen an der Ostsee, ich hatte eine herrliche Kindheit zwischen den Dokumenten und Zeitzeugen dieses Weltkrieges, zwischen Trümmern, Ruinen, Resten von zerstörten Geräten. Und das waren für mich Herausforderungen zum Spielen interessant und hat mich sehr neugierig gemacht. Jedoch später habe ich irgendwie auch Ahnung gehabt, weiß gar nicht, wie man als Kind darauf kommt, dann zu spüren, irgendwas ist dann, stimmt dann nicht. Irgendwas, ich weiß es nicht, was, wie eine dunkle Wolke, die über den Himmel zieht, wo sonst immer nur Sonne ist und Wasser und das Rauschen des Haffs. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen, auch meine Geschwister nicht losgelassen. Und ich bin dann dieser Frage weiter nachgegangen und habe festgestellt, dass auch ich einen Splitter der Erinnerung habe. Und diesen Splitter, den wollte ich kennenlernen und aufklären und bin dann in Gesprächen mit meinen Eltern oder der Großfamilie darauf gekommen, dass es hier etwas Dunkles gibt, wie meine Ahnung dunkel ist, worüber nicht gesprochen wird. Es gab immer nur Andeutungen, ja, da war der Krieg und das und jenes und so weiter. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, umso mehr wurde mir deutlich, Moment mal, da sind ja Dinge und Sachen geschehen, Morde, Verbrechen, der Holocaust, Vertreibungen, Zerstörungen. Je mehr wurde mir klar, dass hier etwas verheimlicht wurde, dass hier geschwiegen wird, verharmlost wird und so weiter. Und im weiteren Prozess wurde dieser Splitter, der in dem in meiner Installation in dem Holz, es wurde plötzlich immer deutlicher und klarer, der öffnete sich für mich und der öffnete sich auch im Verständnis für meine Eltern. Und da wurde deutlich, dass da über vieles nicht gesprochen wurde. Es gab in der Zeit Kriegsgewinner, die haben viel verharmlost, und Kriegsverlierer in meiner Familie, die haben eben sehr beschönigt. Und wir hatten glücklicherweise Familienfotoalben.
Ja.
Und da waren natürlich Fotos von meinem Vater in Uniform drin, von anderen Uniformen. Er hat Flugzeuge geflogen. Da waren plötzlich Gruppenfotos drin, wo ich sagte, hey, wo warst du da gerade und so weiter. Und er sagte, ja, wir waren Flieger und wir sind geflogen. Bumm, das zu Ende. Und später in Gesprächen mit Zeitzeugen, mit Freunden und Freundinnen, ich habe viel gelesen, habe die Orte, das Warschauer Ghetto habe ich besucht, andere Orte, Konzentrationslager besucht. Da wurde mir deutlich, dass dieser Splitter in meiner Installation, der aus Stahl ist, das, was ich gesehen habe, hat mich mit so einer Wucht getroffen, wie die Härte dieses Splitters. Das hat mich so berührt, und dann war die Frage für mich noch viel wichtiger, Moment mal, wieso habt ihr uns darüber nicht erzählt? Wieso hat meine Mutter mir nicht erzählt, dass unter ihr eine jüdische Familie mit 4 Kindern gewohnt hat, die über Nacht weg waren? Wieso hast du mir das nie gesagt? Und warum hast du nicht gefragt, wo sind die hin? Das waren deine Freundinnen und Freunde, und schweigen darüber. Und im weiteren Untersuchen und Nachgehen dieser Frage auch mit Zeitzeugen, mit denen ich sehr eng verbunden war, wurde mir deutlich, dass dieser Splitter, der ist schwer, dieser Stahlsplitter, dass der genauso in einer bestimmten Weise auf meinen Eltern lastete. Da gab es eine Stelle in ihrem Bewusstsein, in ihrem Leben, der trug schwer, und da wollten sie nicht drüber sprechen, sie wollten sich auch nicht befreien. Ich habe dann, das ist ja als Kind und als Jugendlicher dann auch so eine ambivalente Situation, die Wut kommt hoch einerseits, andererseits liebt ich meine Eltern.
Ja.
Wie finde ich da die Balance jetzt mit diesem Splitter, der so schwer und scharfkantig ist, umzugehen und mehr zu erfahren? Und ich habe dann von Ihnen einiges erfahren, aber eigentlich habe ich die meisten Informationen über das Suchen, Forschen, Sprechen, Anteil nehmen, hinhören von Zeitzeugen und mir sehr eng verwandten Freunden gefunden.
Ja. Ja, ich habe es in vielen Gesprächen mitbekommen, dieses Schweigen, dass es viel Schweigen in den Familien gab. Und ich bin so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass die Familien vielleicht einfach euch als Kind schützen wollten und vielleicht euch deswegen nichts gesagt haben. Denn für wen hätte es letztendlich genutzt? Es hätte nur mehr wehgetan. Ne? Aber es ist natürlich, es ist schwierig, da hineinzuschauen. Warum, wieso und so weiter.
Ja, ich kann deine Frage gut nachvollziehen. Es könnte auch tatsächlich so gewesen sein.
Ja.
Ich bin jedoch in einen Widerspruch reingekommen. Ich habe in Nachbarschaft mit einer jüdischen Familie gelebt. Die beiden waren für meine Kinder Oma und Opa. Also wir haben den Tisch geteilt, wir haben vieles zusammen gemacht, und ich habe natürlich auch vieles von dem Leid der Vertreibung erfahren, der Unterbringung in Auschwitz. Diese Familie hat ihren einzigen Sohn in Holland in einem Schrank verstecken können bei Nonnen. Deswegen hat er überlebt. Und in der Widerspruch, den ich meine, dies zu hören und zu spüren, dieses große Leid und nicht nachvollziehbare Unglück, und meinen Eltern gegenüber sitzen und sagen, ihr wart doch diejenigen, die in dieser Zeit gelebt habt.
Ja.
Was habt ihr damit gemacht? Das hat mich dann dahin gebracht, mich schützen wollen, wenn sie ja darüber gesprochen hätten, also in einem, ich sage das mal sehr banal, du frag uns nicht nach dieser Zeit, wir wollen dich schützen. Das hat mich ergriffen, wütend gemacht, irritiert, und zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich sie dann eigentlich auch in Ruhe gelassen, weil mir deutlich wurde, da sitzt etwas in ihnen so tief drin, worüber sie nicht sprechen wollen. Ich hatte dann die Gelegenheit oder das Glück, als im Fernsehen der Film Schindlers Liste gezeigt wurde, da saß mein Vater vor dem Fernseher und hat geweint. Und dann habe ich mir, ich muss jetzt fast selber weinen, da hat mein Vater, da ist mir so bewusst geworden, was mein Vater eigentlich trägt. Und ich habe mich gefragt, warum öffnet er sich nicht?
Wahrscheinlich konnte er das nicht, weil er nie gelernt hat, sich zu öffnen. Ja. Wir haben heute Möglichkeiten der Therapie, wir können uns helfen lassen, aber die Generation konnte sich, glaube ich, gar nicht helfen lassen. Man war nicht so weit oder das Angebot war nicht da, ich weiß es nicht.
Ja, das kann gut sein. Also meine Mutter war in einer bestimmten Weise auch meine beste Freundin.
Ja.
Ich habe ja alle über meine Liebschaften gesprochen, sie war Ratgeberin.
Ja.
Und dieses Wissen, auch du warst als Mädchen in der Hinterjugend gewesen, du warst auf dem Bauernhof gewesen, du hast die Kleider damals getragen, diese Uniform, du siehst sie auf den Fotos, die es ja gibt, was hast du da gemacht, was hast du gedacht, und gleichzeitig sitzt mir jemand gegenüber, dem ich meine tiefsten Empfindungen über Freundschaften erzähle. Und dieser Widerspruch, der war für mich unlösbar. Also ich habe dann irgendwie gesagt, bevor ich dann dahin gehe und eine doppelte Betroffenheit erfahre, also einmal was in der Vergangenheit passiert ist, wo ihr Anteil daran gewesen ist, und gleichzeitig in der Gegenwart jemand konfrontiere, der irgendwie auch zu mir gehört und für mich offen ist. Ich habe dann einfach gesagt, okay, ich sage meinen Eltern, was ich denke, wie ich leide, was ich empfinde, und gehe andere Wege und finde für mich eine Lösung in die Gegenwart mit Menschen zusammen, dass ich nach vorne schaue, dass ich mich engagiere und in alternativen Bewegungen mich engagiere, genauso wie du gesagt hast, letztlich um neue Wege zu finden, zu sagen, wir wollen anders zusammenleben. Und das hat mir sehr viel geholfen, und gerade auch diese Freundschaft oder diese enge Beziehung zu der jüdischen Familie in unserer Nachbarschaft, also Flur an Flur haben wir gewohnt. Wir haben so oft darüber gesprochen, und diese beiden Alten nun, also die Oma hat in Schulen Beiträge gehalten, in Schulklassen, über ihre Erfahrung als Zeitzeugin und was sie erlitten hat, und gleichzeitig mit einer positiven Einstellung die Schüler und die jungen Menschen ermuntert, guckt heute, was für euch wichtig ist, verändert die Gesellschaft.
Ja.
Und das hat mir wiederum von einem Menschen, der so viel gelitten hat, den Mut gegeben zu sagen, ja, guck nach vorne, stell dir die Frage, wie wollen wir wirklich zusammenleben in dieser heutigen, wirklich schwierigen Lebenssituation?
Ja, ja. Wir müssen nach vorne schauen. Also nach rückwärts zu gucken, bringt nichts. Also, ne? Also, ja.
Was ich noch gelernt habe, ist wirklich, ich will mal sagen, zuhören passt gar nicht so richtig, sondern hellhörig zu werden über diese ganzen Untertöne, wenn man von Migration spricht, wenn man von Menschen aus anderen Kulturen spricht, wenn man von Flüchtlingen spricht und dann sich damit beschäftigt, hineinsteigt, wieso haben diese Menschen, die in die Welt getrieben werden, wovor haben sie eigentlich Angst? Und dann festzustellen, was in diesen Ländern eigentlich wirklich passiert, und zu sagen, nee, das darf nicht sein. Das ist etwas, was ich aus dieser ganzen Erfahrung mitnehme, nach vorne zu schauen, zuzuhören und mich berührt zu fühlen.
Ja.
Das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf dein Objekt zurück. Das besteht ja aus zwei unterschiedlichen Elementen, einmal aus Holz und einmal aus Stahl. Hast du das ganz bewusst so ausgewählt, Holz und Stahl, oder hat sich das so ergeben?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich kann sagen, es hat sich so ergeben, und ich kann sagen, ich habe es bewusst ausgewählt. Irgendwo vermischt sich beides so, dass man gar nicht mehr weiß, was das eine oder was das andere. Ich habe dieses Holz in einer großen Schule gesehen, wo sehr viele alte Hölzer, Baumstümpfe, Baumreste abgelagert werden. Und das lag da in einem Haufen. Und dieses Stück Holz, was eine Schulter hat wie ein Korpus, ja. Sag ich, wow, das ist ja... Und gleichzeitig diese als Eichenholz diese Härte ausstrahlte, ja. Aber doch so empfindlich aussieht mit kleinen Spuren, Rissen von der Kettensäge, wo was abgebrochen ist. Und das hat mich sofort berührt. Ich wusste gar nicht warum, aber es hat mich einfach berührt. Ja. Das nehme ich mit.
Ja.
Und dann ist ja der Pinneberger Bahnhof umgebaut worden. Und da lagen unzählig viele Stahlreste, Stahlrohre, Drähte und so weiter. Und da lag ein Stahlsplitter aus einem sehr, sehr starken Rohr. Dieser Stahlsplitter hatte eine Dicke von 1,5 Zentimetern, also ein richtig schweres Stück. Und dann dachte ich, meine Güte, so ein Gewicht, so ein Splitter, so klein, aber doch irgendwie boom, so mächtig,
ja.
Der sagt, du pass auf, wenn du mich hochhebst, pass gut auf, was mit dir passiert.
Ja.
Dann habe ich ihn hochgehoben, vorne eine Spitze, hinten, konnte ihn kaum tragen.
Ja.
Und ich legte ihn, wie das im Leben so ist, zufällig vor dieses Holz, weil ich keinen anderen Platz gefunden habe.
Ja.
Und dann sagte das Holz, der gehört mir.
Ja.
Und der Splitter sagt, ich will bei dir bleiben.
Ja.
Und dann habe ich das so zusammen gebracht. Und beim Arbeiten wurde mir durch, oh, hier gibt es etwas, beide wollen zusammen und zugleich, das tut irgendwie weh, dieser Stahlsplitter in diesem Holz. Auf der anderen Seite halten sich beide so fest. Es gibt ja eine Geschichte dann wurde mir so deutlich, dass das drückt etwas aus, wo ich noch gar nicht weiß, was es eigentlich ist.
Ja.
Und als dann diese ganze Diskussion um Erdblast kam,
ja.
Diese Geschichte, dachte ich, genau, das ist es doch eigentlich.
Genau,
das ist es, ja.
Ja, ja. Ja, Klaus, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich denke, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Es wird ja auf der Ausstellung eine Lesung geben, bei der du teilnimmst. Weißt du den Termin schon?
Ich glaube, es ist der 20.11.
Mhm.
Die Lesung mit Klaus Reichel findet am 20.11. ab 14 Uhr in den Räumen der Drostei in Pinneberg statt.